Dankeschön. Wir haben gerade noch mal einen Neujahrsgruß gekriegt. Weiß nicht, ob du dir Vorsätze gemacht hast für dieses Jahr. Ein Vorsatz, den Menschen sich setzen, das macht man mit Vorsätzen, außer sie dann wieder sein zu lassen. Vielleicht hast du gesagt, ich will mehr Sport machen. Ja, irgendjemand, mehr Sport? Doch ein paar. Und dann denkt man, wir sind in Marburg, es ist hier so schön, wir haben die Lahn, man könnte eigentlich rudern gehen. Ja, als ich hier nach Marburg kam, dachte ich, das wäre doch eine Idee, irgendwie sich beim Rudern zu betätigen und so, das ist so für den ganzen Körper und so, habe ich nie gemacht in 20 Jahren, aber war eine gute Idee. Aber stell dir vor, du bist konsequenter als ich und sagst, ja, ich gucke mal, ich habe kein Boot, aber es gibt so Rudervereine. Dann gehe ich in Rudervereine, Kanuvereine oder so. Und denkst, stellst dir das toll vor, du kannst da paddeln auf der Lahn und Natur um dich rum, es ist herrlich. Gehst du in einen Verein dafür, da gibt es dann einen Beitrag, den du auch zahlst, ja, irgendwo müssen die Boote und die Paddel und so weiter ja herkommen. Das ist soweit alles in Ordnung. Und dann bleibt es aber nicht dabei, sondern kriegst du noch eine Einladung, vor allem jetzt so um diese Jahreszeit. Wir haben einen Arbeitseinsatz am Bootshaus. Ja, die Boote müssen abgeschmirgelt werden, neu gestrichen werden für die nächste Saison. Wir haben auch unsere Jahresversammlung, da brauchen wir noch einen Kassenprüfer. Könnten wir dich da nicht anfragen? Und dann ist auch schon bildet sich auch schon das Planungskomitee für das Sommerfest. Und es kommt immer mehr dazu. Und du denkst, so eigentlich wollte ich doch einfach paddeln. Was ist da eigentlich draus geworden? Und ich habe den Verdacht, dass es manchen so geht, wenn es darum geht, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, dein Leben ist schon voll. Also manche Leute sagen auch, ja, ich weiß gar nicht, was ich heute tun soll, aber bei den meisten ist doch schon ziemlich viel los. Da sind Beziehungen, da ist Arbeit, Studium, da ist irgendwas im Haus auch zu machen, da ist irgendwie Staub, der irgendwie aus dem Nichts immer wieder auftaucht oder so. Und du bist schon ganz gut beschäftigt und dann kommt auch noch Jesus oder du kommst zu Jesus. Er sagt, Jesus, ich möchte, dass du was tust. Ich wünsche mir erstmal Zeit mit dir, dass du mit mir redest im Gebet, dass du mein Wort liest und da gibt es auch noch andere, die mir nachfolgen. Da wäre es super, wenn du dich mit denen auch mal triffst, in einem Gottesdienst, in einer Kleingruppe, bei anderer Gelegenheit. Und dann zeigt er dir Menschen in deiner Umgebung, die das brauchen, dass sie was von der Liebe von Jesus erfahren. Und du denkst vielleicht, ach du liebe Zeit, das wird ja immer mehr. Wie soll ich denn das auch noch alles schaffen? Was wollt ihr alle von mir? Ich wollte doch nur ein bisschen an Gott glauben. Ich wollte nur ein bisschen paddeln, ja? Und Jesus sagt, Herr, ich bin dein Herr. Das war das, wozu du mich eingeladen hast. Das ist das, wozu die Beziehung, in die ich dich gerufen habe. Es geht immer von ihm aus. Und was wir manchmal missverstehen, und das ist schon, wenn ihr danach aufhört zuzuhören, habt ihr schon was Wichtiges gehört, aber es gibt dann hoffentlich noch mehr. Jesus sagt, ich will Herr sein über dein ganzes Leben. Und das heißt, ganz praktisch, ich will nicht ein Stück von deinem Leben. Ich will dein ganzes Leben. Ich will nicht etwas, und da gibt es so ein paar, die sind krasser drauf, die machen da mehr draus und dann andere, die sind noch nicht so weit, da ist das Kuchenstück sozusagen kleiner. Sondern Jesus sagt, ich will nicht ein Stück von deinem Kuchen, so das Sonntagsstück oder das stille Zeitstück am Morgen und danach haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Und dann denkst du, oh, die liebe Zeit, das auch noch, jetzt habe ich ja noch weniger Kuchen. Sondern Jesus sagt, ich will sozusagen den ganzen Kuchen. Oder das Leben mit mir durchdringt den ganzen Kuchen wie eine Zutat, die nicht an einer Stelle, so wie Marmorkuchen, ja, habe ich früher immer dann zuerst den schokoladigen Teil gegessen vom Stück als Kind oder so. Aber du auch, ja. Aber er will dein ganzes Leben. Er will dein ganzes Leben durchdringen und er will dein ganzes Leben haben. Und nur so funktioniert das Leben mit Jesus, wenn ich das so sagen darf, funktioniert. Ja, wenn du dein Leben einfach führst und dann packst du noch so ein bisschen Jesus obendrauf, da hast du keine Zeit für. Oder wenn stressig wird, dann fliegt das zuerst wieder raus. Da hatte ich eigentlich so. Ne, ich habe manchmal dann Ideen oder Projekte oder Sachen, die ich auch noch machen will, aber ich mache in meinem Leben gar keinen Platz für die Sachen. Ja, dann ist das in den Phasen, wo du vielleicht sonst nicht so viel zu tun hast, funktioniert das dann. Aber wenn das Leben dann wieder zuschlägt, so, dann geht das nicht mehr. Dann bist du bei 130% Auslastung und es geht nicht. Also Jesus sagt, ich will dein ganzes Leben. Ich will 100% Nachfolge. Und ich will. Er spricht davon im Lukas-Evangelium. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Ich lese aus der Basisbibel. Viele Leute begleiteten Jesus auf seinem Weg. Da drehte er sich um und sagte zu ihnen: Wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich da nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht? Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen, dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Oder stellt euch vor, ein König will gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin und überlegt, sind 10.000 Mann stark genug, um gegen einen Feind anzutreten, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, dann schickt er besser Unterhändler, solange der Gegner noch weit weg ist. Die sollen Friedensverhandlungen führen. So gilt auch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und Herr, segne du dein Wort an uns. Herausfordernde Worte von Jesus. Wir wollen die uns so ein bisschen der Reihe nach angucken. Am Anfang ist davon die Rede, dass viele Leute mit Jesus unterwegs sind. Das ist ja super. Eine große Menge, heißt es bei Luther. Jetzt ist es so, in den meisten Fällen, es ist leichter, eine große Menge zu sammeln, als sie zu halten. Ja, also erstmal, du stellst dich irgendwo baust eine Bühne auf der Straße und fängst an, Musik zu spielen. Leute kommen erstmal und gucken, was ist denn da? Dann hören sie dir zu. Und dann überlegen sie, ob sie bleiben oder ob sie weggehen oder ob sie dir Geld geben, damit du weggehst. Ja? Also es ist leichter, eine Menge anzuziehen, erstmal Leute mal punktuell zu begeistern oder zu interessieren. Paulus ist in Athen, da heißt es, die Athener waren immer neugierig auf neue Gedanken. So, aber kurz danach wollten die meisten nichts mehr davon wissen. Die Menge halten ist schwieriger. Und so, wenn man jetzt ein bisschen psychologisch rangeht, Marketingfachleute fragt, die werden sagen, man muss es dann halt auch irgendwie gut verdaulich machen für die Leute. Und im Zweifelsfall die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, damit es nicht zu krass ist. Na? Also du willst ja, dass die Leute das auch noch mitmachen. Also Tendenz ist, wir schrauben den Anspruch runter. Unter Kaiser Konstantin 313 wurde das Christentum erlaubte Religion im Römischen Reich nach Jahrhunderten, wo es immer wieder Verfolgungswellen gegeben hatte, auch kurz vorher nochmal. Und damit sanken die Ansprüche. Ja, das war eigentlich, es war plötzlich modisch, Christ zu sein. Es war sogar ganz nützlich, wenn man irgendwie als Beamter Karriere machen wollte. Und die Ansprüche wurden eher runtergeschraubt. Jesus hat die Eigenschaft, dass er nicht so gut hört auf Marketingfachleute. Bei Jesus ist es so, da folgt ihm eine große Menschenmenge. Also Johannes Evangelium, Kapitel 6 zum Beispiel. Der hat gerade 5000 Leute satt gemacht mit Brot, super, so um auch so Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, so Giveaways und so weiter. Und dann fährt er die Ansprüche nicht runter, sondern er fährt sie hoch. Und das, du hast das Gefühl, wenn du dir das durchliest, der legt es geradezu drauf an. Ja, und wer mein Fleisch nicht isst und wer mein Blut nicht trinkt. Und ich sehe so Petrus und Thomas und so daneben stehen und denke, Jesus, mach mal langsam. Aber er legt immer noch einen drauf und die Leute gehen so langsam, bröckeln die dann alle weg, so wie wenn ich da mit der Gitarre auf der Bühne auf dem Marktplatz stehen würde. Und zum Schluss stehen da noch der engste Kreis. Und dann geht er zu denen hin und sagt nicht etwa Petrus, Johannes, wenigstens ihr geht nicht weg, wenigstens ihr haltet mir die Treue. Sondern er fragt sie ja, und ihr, wollt ihr nicht auch weggehen? Und er stellt es ihnen wirklich frei. Das ist ja keine Rhetorik, also wir haben ja das gedruckte Wort dann, ja, das ist ja, man kann es ja mit unterschiedlichem Ton lesen. Na, aber ich verstehe Jesus so, dass er da nicht sagt, naja, lasst mich nur alle alleine oder so, so um so Mitleid zu heischen, sondern dass er es ernst meint. Sagt, die Tür ist auf, beziehungsweise ne, wir sind auf dem Berg, hier ist gar keine Tür, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und in dem Moment sagt Petrus, ja, der hat Petrus eine Offenbarung und versteht, um was es hier geht. Hier geht es nicht um Marketing oder irgendwas, sondern darum, hier ist einer, der hat Worte des ewigen Lebens. Und da lohnt es sich zu bleiben, da lohnt es sich auch krasse Sachen zu hören und da mitzugehen. Und interessant ist, dass inzwischen Religionssoziologen, also nicht die Marketingleute, aber Soziologen gesagt haben, dass religiöse Gruppen, die eher einen hohen Anspruch haben an ihre Leute, eher attraktiver sind, als die, denen sowieso alles egal ist. Kannst dich auch fragen, ja, warum soll ich da auch dann hingehen, wenn es eh egal ist? Und da, wo mich einer eher herausfordert, das ist eher attraktiv. Aber das ist, wie gesagt, das ist hier nicht psychologisch durchdacht, sondern das ist der Ruf, den Jesus an unser Leben hat. Und er steigt dann ja weiter ein, oder er steigt ein, Vers 26, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater, seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mal ein Jünger sein. Das ist die Voraussetzung. Das ist nicht irgendeine höhere Stufe, sondern das ist die Voraussetzung. Wenn ihr die Lutherbibel in der Hand habt oder im Ohr, da ist die Formulierung, die ist wörtlich übersetzt, wenn jemand nicht hasst Vater und Mutter, Frau und Kind und so weiter, und sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wie krass ist das denn? Und jetzt ist es wichtig, dass wir genau hinhören, dass wir genau hinsehen. Grundsätzlich ist beim Wort Gottes wichtig, dass wir schauen, was ist denn hier wirklich gesagt und wer sagt es? Also du hast nicht so einzelne Aussagen, die so für sich stehen. Nach dem Motto, ich habe ein Wort vom Herrn für dich, du sollst deinen Vater hassen oder so. Nein. Ja? Wer redet hier? Jesus redet hier. Das ist derselbe Jesus, der sagt, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das schließt Eltern, Frau und Kind, Brüder und Schwestern selbstverständlich ein. Er geht sogar noch weiter und sagt, ihr sollt auch eure Feinde lieben. Manche ist das der gleiche Personenkreis, aber egal. Er ist, ja, wir sollen andere lieben und bis zur Selbstaufgabe. Also, Man muss sich schon anstrengen, um ihn falsch zu verstehen, wenn man ein bisschen größer guckt. Aber trotzdem, was sagt er dann hier? Hier ist nicht gemeint, du sollst zornige Gedanken über diese Menschen haben, sondern es geht um eine Wahl. Und die Basisbibel hat es eigentlich ja richtig übersetzt. Dem muss alles andere unwichtig werden im Vergleich zu mir. Er sagt, ne, du sollst Vater und Mutter ehren, das Gebot gilt. Die Ehe ist heilig in Gottes Augen, das gilt. Also unwichtig im Vergleich zu mir. Es geht um eine Priorität. Es geht um eine Vor- oder Nachordnung. In Kapitel 16 im Lukas-Evangelium macht Jesus das, wird es ziemlich deutlich. 16, Vers 13. Da sagt Jesus, kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und da kannst du fragen, ja, warum muss ich denn den anderen hassen? Ich kann einfach sagen, nee, du bist halt nicht zuständig für mich. Gemeint ist wieder, nicht aggressive Gefühle haben, sondern zu wählen, zu folgen. Sagen, das Geld und Gott können nicht beide dein Herr sein. Ja, du kannst ja sagen, aber einer wird tatsächlich regieren. Und das wird man merken, da kann man andere dann fragen danach. Also es geht nicht um ein Gefühl bei diesem Wort, sondern es geht um eine Wahl. Der erste Platz wird nur einmal vergeben. Der erste Platz wird nur einmal vergeben. Und Jesus sagt, den Platz beanspruche ich. Als Deiner und ich habe das manchmal schon erzählt, als wir frisch verliebt waren, wir sind jetzt auch frisch verliebt, aber als ganz am Anfang unserer Beziehung haben wir uns manchmal ganz romantisch gesagt, du bist die Nummer zwei für mich. Ja, und du auch. Ja? Und da ist auch wieder Kontext wichtig. Aber uns war das wichtig und uns ist das immer noch wichtig, zu sagen, Jesus ist der Herr. Und er hat den ersten Platz in unserem Leben, sogar vor diesen Menschen, den wir so sehr lieben, den wir unser ganzes Leben verbringen wollen. Er beansprucht den ersten Platz und der erste Platz wird nur einmal vergeben. Wie gesagt, und trotzdem liebst du deine Eltern und liebst du deine Partnerin und so weiter, aber das hat nichts mit der Predigt zu tun, hoffentlich. Aber es kann Situationen geben, wo du wählen musst. Meistens ist es nicht so. Ja, aber es gibt Situationen, und wenn du zum Beispiel das Material von Open Door liest, die Zeugnisse von Christen, die Verfolgung leiden, dann wird es sehr konkret. Wenn du Jesus kennengelernt hast und dein Vater zu dir sagt, von dem Jesus sagt, du sollst ihn ehren, und dein Vater sagt, wenn du Jesus nicht verfluchst und den ganzen Mist lässt und die Bibel wegschmeißt, dann bist du nicht mehr mein Sohn oder meine Tochter. Oder dein Bruder sagt, dann bringe ich dich um. Da musst du eine Entscheidung treffen. Du hörst nicht auf, deinen Vater zu lieben, wenn Gott dir diese Gnade schenkt, aber du musst sagen, ich höre jetzt an dieser Stelle nicht auf dich, sondern ich höre auf Jesus. Ja, es ist toll, wenn Leute dich gut finden. Ich mag das, wenn Leute mich gut finden, ehrlich. Ich bin nicht komisch, aber ist so. Aber das darf mich nicht leiten. Ja, in der Apostelgeschichte heißt es mal, für eine Zeit, von der ersten Gemeinde in Jerusalem, dass sie Ansehen hatten, dass sie beliebt waren beim ganzen Volk. Das ist super. Ne, Leute sind gekommen, wollten sich das angucken, die hatten gute Presse und so. Das ist so, so wünscht man sich das. Sie hatten nicht ihre Botschaft billiger gemacht, um das zu erreichen, sondern das war eine Gnade, die Gott geschenkt hat. Die Leute haben die Liebe Gottes in Aktion gesehen bei diesen Jesus-Nachfolgern und gesagt, wow, das ist der Hammer. Die glauben das wirklich, was die da erzählen und so, und das ist attraktiv. Und die sind dem nachgegangen. Das ist dann immer mal ziemlich schnell umgeschlagen und plötzlich wurden sie verfolgt. Und sie haben weitergemacht. Ja, sie sind weiter Jesus gefolgt, sie haben weiter das getan, was Jesus ihnen gezeigt hat. Als Petrus und Johannes im Gefängnis waren, geschlagen worden sind, juristische Auflage, ja, ich sage einstweilige Verfügung, auf keinen Fall mehr predigen in diesem Namen. Und dann werden die entlassen und kommen zur Gemeinde und Apostelgeschichte 4. Ne? Dann versammelt die Gemeinde ist versammelt und dann sagen die Petrus, wir haben dir doch gesagt, du sollst mal endlich deinen Mund halten. Nein, die beten, preisen Gott und sagen, und jetzt gib deinen Knechten Mut, mit Freimut zu reden, dein Evangelium. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und predigten das Wort mit Freimut. Also nicht nur Petrus und Johannes, sondern die ganze Truppe. Also alles noch schlimmer. Ja? Also sie freuen sich, wenn sie da Wohlwollen haben beim Volk. Das ist toll. Aber das ist nicht das, was sie antreibt. Das ist nicht das, was sie leitet. Es gibt Situationen, wo du vor einer Wahl stehst. Riskiere ich die Anerkennung bei Menschen, um Gott zu gefallen? Oder riskiere ich die Anerkennung bei Gott, um Menschen zu gefallen? Ja? Manchmal ist es kein, musst du, die finden das gut. Ne, hier in der Gemeinde ist es meistens, finden die anderen das gut, wenn du Jesus folgst. So, das ist die Idee von Gemeinde. Aber es gibt Situationen, wo es eben anders ist. Und vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, wo es anders ist. Wo du merkst, mit diesem Freund oder auch mit meinen Eltern oder so, ich komme da nicht weiter in der Beziehung mit denen oder Personen, wo ich mir eine Beziehung wünsche vielleicht, wenn ich radikal mit Jesus gehe. Und dann fange ich an, naja, wenn ich nur jeden zweiten Sonntag in Gott, also so, ich fange an zu feilschen. Ja? Ich denke, vielleicht ist dann das möglich mit der Beziehung. Und da geht es nicht darum, dass du dann nicht jeden Sonntag in die Kirche kommst, aber dass du da runterschraubst, bei dem, wie du Jesus folgst, um einem anderen Menschen zu gefallen. Und da begibst du dich auf einen gefährlichen Weg. Es gibt Leute, die sowieso nicht so viel auf Beziehung mit anderen Menschen setzen, die sagen an der Stelle vielleicht, ja, habe ich eh keine Probleme mit. Aber das ist nicht der Punkt. Ja? Es geht auch darum, selbst dein eigenes Leben, deine eigenen Prioritäten, die du hast, unterzuordnen unter die Prioritäten, die Jesus für dein Leben hat. Und dann geht es noch weiter. Der nächste Vers. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist ziemlich krass, einmal mehr. Das habe ich schon mal gesagt in dieser Predigt. Wir müssen dran denken, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, ist das Kreuz noch nicht ein christliches Symbol. Ja, die Leute, also wissen ja, das ist so eine Metapher, wir wissen ja, was gemeint ist. Sondern der sein Kreuz getragen hat, das war der, der zur Hinrichtung gegangen ist. Und bei Jesus, das war so üblich, eine zusätzliche Demütigung dessen, der verurteilt worden ist, dass der das Kreuz oder wenigstens den Querbalken selber zur Hinrichtungsstätte schleppen musste. Ne, da war nicht so, ja, ich trage mein Kreuz hier um den Hals oder so, sondern die Leute dachten an Hinrichtung. Wer sein Kreuz trägt, der kommt nicht zurück. Jesus ist die Ausnahme. Und Jesus ruft dich auf einen Weg, der ein Weg in den Tod ist. Ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht aus Nachfolge. Jesus, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Das ist nicht, dass du hingerichtet wirst, verfolgt wirst unbedingt, aber das ist das, was wir ausdrücken in der Taufe. Ja, wir legen ja die Leute so nach hinten in der Regel um im Wasser, hier in der Lahn oder an anderer Stelle, um genau das zu signalisieren. Das ist wie ein Begräbnis. Dein altes Leben, wo es um deine Prioritäten und deine Ziele ging, das wird begraben. Und du stehst auf zu einem neuen Leben mit Jesus. Aber es ist erstmal ein Weg, der in den Tod führt. Jeder Ruf Christi, sagt Bonhoeffer, führt in den Tod. Und das hat direkte Auswirkungen. Wenn du Ablehnung erfährst für dein Glauben, dann wird der abgelehnt ist, der ist eigentlich schon gestorben. Du sagst, ja. Also, wenn du jemanden, der schon tot ist, androhst, ihn umzubringen, es zieht nicht so richtig als Drohung. Ne? Er sagt, ja, ich bin, also was soll mir jetzt noch passieren? Ich bin mit Christus schon gestorben. Es gibt ein faszinierendes Detail in der Geschichte von Lazarus, ja, den Jesus von den Toten auferweckt. Als das Ganze dann größere Kreise zieht und überall rum erzählt wird, dann heißt es, dass die Leute in Jerusalem Lazarus umbringen wollen. Also irgendwie das ist schlechte Werbung für sie sozusagen. Und ich denke immer mal drüber nach, wie wohl Lazarus mit dieser Nachricht umgegangen ist. Ob der gesagt hat, naja, nee, nicht schon wieder, oder ob der gesagt hat, ach, ist nicht so schlimm, war ich schon mal oder so. Also so richtig kann einen das dann nicht mehr schrecken. Und ich sage das nicht billig, ja, ich sage das nicht leichtfertig. Aber du bist mit Christus gestorben, dein Leib, dein sündiges Fleisch heißt es da bei Paulus. Ja, das muss ich jetzt auspacken. Aber das heißt, da steht Gottes Urteil über deinem alten Leben, was ohne Gott war. Sagt, okay, jetzt verurteilt mich auch noch jemand anders. Okay, aber die Todesstrafe wurde schon vollzogen. Das kann mich nicht mehr in der Tiefe treffen. Oder wenn ich Nachteile erdulden muss, weil ich treffe vielleicht Entscheidungen, weil ich Jesus nachfolge. Ich sage, ja, ich gehe diesen Karrierepfad nicht, der wäre gar nicht schlecht, der wäre auch nicht sündig, aber ich merke, Jesus hat was anderes für mich. Verdiene ich weniger Geld, habe eine Beförderung weniger oder so. Aber mein Leben gehört schon ihm, mein Leben ist schon in seiner Hand. Oder ne, das kann sein, ein Ruf in irgendeinen anderen Teil der Welt, wo ich Gott diene. Mein Leben gehört ihm. Die Grundentscheidung ist gefallen. Ja, wenn dieses sogenannte Übergabegebet, was wir Leuten anbieten, wenn sie den Anfang machen wollen mit Jesus, da heißt es, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, bestimme du über mein Leben. Da hast du diese Grundentscheidung getroffen. Jemand sagte gestern beim Leitertraining, viele Leute wollen Gott dienen, aber nur in beratender Funktion. Ja, dass du also Gott Tipps gibst oder so. So ist das nicht gemeint, sondern du folgst ihm da, wo er dich hinführt. Und das fühlst du nicht immer. Ja, deine Gefühle sagen manchmal was anderes. Ich bin da nicht naiv. Aber da sind geistliche Fakten geschaffen worden, als wir neues Leben empfangen haben. Und jetzt geht es darum, dass unsere Gefühle sozusagen diesen Fakten nachfolgen und nicht, dass die Fakten unseren Gefühlen nachfolgen. Verstehst du? Und es kann ein Weg sein für manche, wo das sehr handfest wird, wo das sehr konkret wird. Und da wurde ich jetzt wieder dran erinnert. Wir haben eine gute Freundin, die war in Wetzlar in unserer Gemeinde. Ich habe ab und zu von der Dani erzählt. Ist für Jesus nach Afghanistan gegangen. Hat sehr schnell Dari und Pashtu gelernt und hat dort auch als Übersetzerin in Teams gedient. Und sie war hier bei uns, das war Ende 2009, glaube ich, im Gottesdienst. Und ich habe sie gefragt, was sagen deine Eltern dazu, dass du in so ein Land gehst? Und sie hat gesagt, ja, also die Eltern sind Christen. Wir wissen, wenn wir uns verabschieden, es kann das letzte Mal sein. Aber wir wissen, wofür ich diesen Weg gehe und warum es das wert ist. Und wenige Monate später, im Sommer 2010, war sie mit einem Ärzteteam im Osten Afghanistans unterwegs und sie wurden von Militanten angehalten und der Reihe nach ermordet. Wir waren auf einer Hochzeit und am Abend kriegten wir einen Anruf. Nachts um 12:30 sah ich, dass jemand uns angerufen hatte aus der Wetzlarer Gemeinde. Die Dani ist tot. Und sie ist diesen Weg sehr bewusst gegangen, weil sie wusste, mein Leben gehört Jesus. Und er ist es wert, dass ich mein Leben hinlege. Und jetzt, ja, ich will vorsichtig sein in dem, wie ich es formuliere, wir haben getrauert. Aber man sagt dann, das ist tragisch. Und ich weiß nicht, ob das tragisch ist. Versteht ihr den Unterschied? Es ist traurig. Und Gott hätte noch viel mit ihr machen können, klar. Aber sie hat ihr Leben für Jesus hingelegt. Ich finde es tragischer, wenn jemand sein Leben lebt für Dinge, die nichts wert sind. Na, also schön, wenn du deinen Garten auf Vordermann hast und so, irgendwann eines Tages werde ich das auch haben. Oder wenn du ans Nordkap fährst oder was man oder ne, noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hast oder überhaupt Geld auf dem Konto hast, ist alles schön. Aber wenn das der Inhalt deines Lebens ist, ja, der du geschaffen wurdest von Gott, du erfüllt wurdest mit dem Geist Gottes, das ist eine Tragik. Wenn du keine anderen Ziele hast, als die, die in dieser Welt sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Und Jesus sagt, wir sollen uns das gut überlegen, ob wir diesen Weg gehen. Das ist auch krass. Er sagt nicht, ne, also er versucht nicht, Leute irgendwie in sein Reich reinzulocken. Sag ich, am besten erzähle ich denen am Anfang noch nicht so viel von Kreuz und so. Erstmal langsam die Leute dran gewöhnen. Nein, er sagt, ja, wer baut einen Turm, der nicht vorher die Kosten überschlägt? Es geht nicht darum, dass du, ne, wie viel Geld habe ich oder ich bezahle irgendwie dafür, dass ich ins Reich Gottes komme oder zu Jesus komme. Nein, das hat er bezahlt mit seinem Blut. Aber es geht darum, bin ich bereit für diesen Einsatz? Lasse ich mich ganz drauf ein? Das ist eigentlich der Punkt. Also, ne, angenommen, ich komme tatsächlich in diesen Kanuverein an. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du auf ein Boot gegangen bist, dass du stehst auf dem Steg und da ist das Boot und dann setzt du vorsichtig erstmal einen Fuß in das Boot. Ja, seid ihr dabei? Jetzt haben Boote die Angewohnheit, wenn die auf dem Wasser schwimmen, dass die sich bewegen. Das ist ja der Sinn eines Bootes. Und das Boot bewegt sich und nimmt deinen einen Fuß mit und dein anderer Fuß steht aber noch auf dem Steg. Und das wird auf Dauer eine ziemlich unangenehme Situation und du musst sehr schnell eine Entscheidung treffen. Gehe ich da ganz rein oder bleibe ich ganz hier? Ja, vielleicht hat jemand das schon mal erlebt. So. Also bin ich bereit, das einzusetzen? Ich sage, Jesus, ich will dir nur ein kleines Kuchenstück geben. Das funktioniert nicht. Er sagt dann schon den ganzen Kuchen und ja, dann ist eine zweite Frage, die Jesus hier stellt, das ist die mit dem König. Das ist jetzt vielleicht nicht so unsere Lebenssituation. Ja, mit den zwei Armeen, wo der überschlägt, kann ich das schaffen. Es geht darum, ich kann in der Frage nicht neutral bleiben mit der Nachfolge von Jesus. Ich kann nicht einfach sagen, ah nee, dann lasse ich es, dann mache ich einfach nichts. Es bleibt die Tatsache, dass Jesus der Herr ist über diese Welt. Und dass du letztlich die Entscheidung triffst, will ich auf der Seite von Jesus sein? Manche Leute bilden sich ein, dass Jesus immer auf ihrer Seite ist. Ja, das ist ein bisschen gefährliche Formulierung. Will ich auf der Seite von Jesus sein oder will ich ihn gegen mich haben? Und das soll man sich gut überlegen. Ja, also habe ich genug Truppen sozusagen? Petrus sagt das später, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, gibt er Rückenwind sozusagen. Also will ich ihn gegen mich haben oder will ich ihn als Rückenwind haben? Und das ist eine wichtige Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben. Also, Fazit, ich kann in dieser Sache nicht neutral sein. Wenn es wahr ist, wer Jesus ist, was die Bibel über ihn sagt, wenn er diesen Anspruch zu Recht hier vorbringt, dann muss ich irgendwie darauf reagieren. Und das ist nicht eine Botschaft für ein paar Radikale. Ja, hier so junge Bibelschüler, die ne, jetzt für Jesus alles, aber der wird schon noch hier, der Max, du wirst schon noch älter werden und dann komm du erstmal in mein Alter. Nein. Also ja, komm ruhig in mein Alter, aber das ist nicht eine Botschaft für ein paar Leute. So einige unter euch, die sind so krass, die werden alles loslassen, was sie haben. Nein, das ist die Eingangsvoraussetzung dafür, Jünger Jesu zu sein. Und die Konsequenzen im Leben, ne, gehe ich jetzt nach Afghanistan oder werde ich Bäcker in Mittelhessen oder was weiß ich, die sehen sehr unterschiedlich aus bei jedem. Aber diese Grundentscheidung ist dieselbe. Es ist nicht, einige sind so irgendwie super fromme, krasse Typen, die gehen ins Kloster und die anderen bleiben halt normal. Sondern jeder von uns ist gerufen, dass wir unser Leben in die Hände Jesu legen. Und übrigens, warum erzähle ich das einer Gemeinde, von denen die meisten schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder neu treffen. Ich kann dann doch wieder mir meine Insel bauen oder irgendwie das Boot halt irgendwo festzurren, damit es nicht so wackelt. und mir meine Sicherheiten suchen, die unabhängig sind von Jesus. Und dann bin ich wieder neu herausgefordert, Schritte mit ihm zu gehen. Also, wie ist das mit dem Kuchen? Mein Leben ist schon voll, habe ich am Anfang gesagt. Familie, Arbeit, Studium, Freunde, sonst was. Und das alles, was ich habe, das ist der Punkt, das gehört mir nicht. Und das ist mein Bekenntnis an Jesus. Ich sage, es ist deins. Und ich will das so nutzen und einsetzen, wie es dir gefällt. Und wenn du dein Geld Jesus gibst und dein Haus und dein Beruf, dann wird er sehr oft einfach sagen, danke. Und jetzt sei ein guter, hier hast du es wieder, jetzt sei ein guter Verwalter damit. Und super, dass du dieses Auto hast, nutze das doch zu meiner Ehre. Das ist nicht, das ist dein heiliges Blechle, sondern das ist zum Dienst gegeben, damit du anderen Leuten dienen kannst zum Beispiel. Manchmal wird er auch sagen, okay, danke, und jetzt lass es auch ganz los und ich gebe es jemand anders. Kann passieren. Ja, und dann kannst du nicht sagen, nee, so habe ich es aber nicht gemeint. Ich versuche, Jesus in meinen laufenden Alltag irgendwie auch noch zu integrieren, werde ich scheitern. Das ist zu schwer. Es braucht einen Reset, es braucht einen Neustart. Ich sage, Jesus, du bist der Herr und alles gehört dir. Und bei vielen Wahrheiten des Evangeliums ist es so, ich verstehe sie erst, ich erkenne es, die Wahrheit erst, wenn ich es ausprobiere. Ja, also wer meine Worte tun will, der wird erfahren, ob ich die Wahrheit rede, sagt Jesus. Wenn du losgehst, dann merkst du, ey, das Wasser trägt ja. Da kann man ja drauf laufen. Krass ist das denn. Und dann, wenn du mit dieses Joch auf dich nimmst, der Nachfolge von diesem Rabbi Jesus, dann merkst du, das stimmt, was er sagt. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist das Beste, was mir passieren kann, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn ich mir so von außen angucke, denke ich, ach du liebe Zeit. Aber wenn ich mit ihm gehe, sage ich, das trägt, das funktioniert, das ist gut. Es gibt nichts Besseres, als mit diesem Jesus auf dem Weg zu sein und dafür alles loszulassen.